Gütiger Gott und Vater, allmächtiger Herr, du bist immer noch heute am Reden, am Wirken. Und wir dürfen manchmal so etwas erfahren von dem, von deiner Güte. Und ich bitte dich, dass du einfach uns jetzt hilfst, dass wir uns wirklich auftun, unsere Herzen auftun, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast. Du hast der Leslie etwas aufs Herz gelegt und ich danke dir, dass du sie mit Vollmacht ausrüstest, gerade jetzt, und dass du uns offene Ohren und Herzen schenkst, um zu hören, was du uns sagst. Weil dir gehört alle Ehre und Anbetung. Amen.
Ich bin gebeten worden, Hochdeutsch zu sprechen, deshalb stelle ich um. Der heutige Predigttext besteht aus 5 Worten. Die Predigt hingegen ist eine Reise mit verschiedenen Stationen. Sie führt von Weihnachten über Ostern zu Josef von Arimathea und etwas, das er bewirkt, nämlich das Zeichen einer riesigen Ermutigung für den Jünger Johannes. Damit ihr und ich den Faden nicht verlieren, sind diese Erinnerungshilfen. Er sah alles und glaubte. Dieser kurze Satz beschreibt, was der Jünger Johannes an Ostern beim leeren Grab erlebt. Er sah und glaubte. Was genau sah er? Er sieht das Grabtuch, das mit dem zusammengelegten Schweißtuch auf dem Boden des leeren Grabes liegt. Die Tücher werden für ihn zum Zeichen, ja, zum Glaubensbeweis. Zuerst aber zur Krippe. Lukas 2. Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln. Diesen Satz haben wir 1000-mal gehört. Er ist uns so vertraut, dass es uns gar nicht auffällt, wie schräg das eigentlich ist. Da werden im heiligen Wort Gottes, in dieser sorgfältigen Auswahl von wichtigsten Texten und Ereignissen, Windeln erwähnt. Windeln. Alte Leinenkleider oder Tücher wurden in Streifen gerissen und leisteten ihren letzten Dienst, eben als Windeln. Die Kleinkinder hat man richtig gehend darin eingebunden. Das Krippenbild zeigt es. Aber auch bei Begräbnissen brauchte man solche Tücher für den Leichnam. Die Windeln, die Maria zur Hand hatte im Stall, könnten demnach auch Tücher gewesen sein, die als Grabtuch gedacht waren. Denn der Stall in Bethlehem war ja eigentlich eine Grotte, die eben als Tierstall oder als Grabhöhle dienen könnte. Deshalb waren diese Tuchstreifen vorhanden. In diese Tücher wickelte Maria ihr neugeborenes Kindlein. Und wir lesen das auch in Lukas 2, für die Hirten wird das Kind in den Windeln zum Zeichen. Jesus wird also bei seiner Ankunft und beim Verlassen des irdischen Lebens in solches Leinentuch gewickelt. Die Windeln der Weihnachtsgeschichte deuten somit schon seinen Tod an. Und durch die ganze Bibel hindurch symbolisiert Leinen Heiligkeit. Von Weihnachten gehen wir zu Ostern. Ich lese in Johannes 20 die Verse 1 bis 9. Petrus und der andere Jünger machten sich auf den Weg zum Grab. Sie liefen miteinander los. Aber der andere Jünger lief schneller als Petrus und war als Erster bei Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinentücher liegen, aber er ging nicht hinein. Als Simon Petrus nachkam, ging er sofort in die Grabkammer. Er sah die Leinentücher und das Tuch, mit dem sie Jesus das Gesicht bedeckt hatten. Dieses Tuch lag getrennt davon zusammengelegt. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und glaubte. Denn sie hatten die heiligen Schriften noch nicht verstanden, in denen doch steht, dass Jesus vom Tod auferstehen musste. Petrus und Johannes liefen sich also am Ostermorgen ein richtiges Wetterrennen zum Grab. Johannes kommt als Erster an, blickt ins Grab, sieht die Tücher dort liegen, geht aber nicht hinein. Etwas macht ihn stutzig, er scheint zu überlegen. Jetzt kommt Petrus, drückt sich an Johannes vorbei, geht ins Grab hinein. Auch er sieht die Leinenstreifen und das Schweißtuch. Und jetzt folgt ihm Johannes hinein ins Grab. Und beim zweiten Schauen führt dieses Sehen der Tücher Johannes zum Glauben. Zum Glauben, dass Jesus auferstanden ist. Er sah und glaubte. Warum kommt er durch diesen Anblick des Grabes, der Tücher, zum Glauben? Wäre der Leichnam Jesu gestohlen worden, dann wären die Tücher nicht mehr da, auch nicht mehr da. Und sicher hätte sich beim Stehlen niemand die Mühe gemacht, das Schweißtuch noch schön zusammenzufalten und hinzulegen. Genau diese Überlegung macht sich wohl Johannes, als er das Grab ohne den Leichnam, aber mit diesen Tüchern sieht. So werden Schweiß und Grabtuch zum Beweis für Johannes, dass Jesus auferstanden ist. Das führt zur nächsten Frage. Weshalb sind diese Tücher dort oder waren sie dort? Am Lebensanfang und am Lebensende von Jesus steht je ein mutiger Josef. Vor der Geburt stellt sich Josef an die Seite der schwangeren Maria. Er verlässt sie nicht, er verstößt sie nicht und er wird Jesus zum fürsorglichen Vater. Und am Lebensende von Jesus bittet Josef von Arimathäa Pilatus um den Leichnam von Jesus. Er sorgt dafür, dass Jesus, der als geächteter Verbrecher gestorben ist, ein ehrendes Begräbnis erhält. Erinnern wir uns an die Kreuzigung. Nach dem Tode Jesus, es ist am Abend vor dem Sabbat, am Abend vor dem Passafest, eilt Josef von Arimathäa zum Pilatus und bittet ihn um den Leichnam von Jesus. Josefs Name wird in der Bibel einzig im Zusammenhang mit diesem Begräbnis erwähnt, aber in allen Evangelien. Josef von Arimathäa ist ein angesehener Mann, Mitglied des Hohen Rates. Matthäus nennt ihn ausdrücklich einen Jünger. Zwar hat sich Josef nicht als sichtbarer Jünger und als treuer Nachfolger einen Namen gemacht, aber er hatte Achtung vor Jesus, denn, auch das lesen wir, er stimmte nicht für die Verurteilung von Jesus. Er hatte eine hohe Meinung von ihm. Hohe Meinung, wir kennen etwas Ähnliches bei der Heilsarmee, denke ich. Viele Leute haben große Achtung vor der Heilsarmee, aber nie würden sie beitreten. Josef also, der heimliche Jünger, geht nach Jesu Tod mutig zu Pilatus und bittet ihn um den geschundenen Körper. Er will Jesus nach diesem schrecklichen Tod ein würdiges Begräbnis geben und den Verstorbenen ehren. Josef kauft ein Linnen, so Markus 15, und wickelt Jesus in dieses Tuch. Ein nachträglicher Liebesdienst, eine Tat des schlechten Gewissens oder eine späte Ahnung, dass Jesus doch der versprochene Retter war. Ein Handeln der Wiedergutmachung. Wir wissen es nicht, aber wir sehen, dass dieses Tun eine wunderbare Folge hat und nicht zu spät war. Hier eine Klammer. Zusammen mit Nikodemus, ebenfalls ein heimlicher Jünger, legt Josef Jesus ins Grab. Ein Grab, das Josef für sein eigenes Begräbnis gekauft hatte. Jesus liegt an der Stelle von Jesus liegt an der Stelle von Josef im Grab. Josef nimmt deshalb eigentlich als Ersten in Anspruch, dass Jesus an seiner Stelle gestorben ist. Jesus kommt also nicht nur in einem fremden Stall zur Welt, sondern er findet auch seine letzte Ruhe in einem fremden Grab. Der Menschensohn aber hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zurück zum Ostersonntag. Als Johannes im Grab das Linnen und Schweißtuch sieht, schön zusammengelegt, kommt er zum Glauben an die Auferstehung. Johannes war der hochgeachtete Jünger, den Jesus liebte. Johannes ist als einziger Jünger bei der Kreuzigung dabei. Ihm vertraut Jesus seine Mutter an. Und dieser große Johannes hätte eigentlich aufgrund der Schriften und durch das Reden von Jesus die Auferstehung erfassen müssen. Aber nein, erst jetzt, beim Anblick dieser Tücher, kommt er zum Glauben. In der Leere des Grabes, im Nichts nach der Kreuzigung und in seiner Trauer um seinen Herrn, sieht Johannes diese Tücher. Sie werden ihm zum Beweis der Auferstehung, zum Zeichen der allergrößten Hoffnung. Und dieses Zeichen hat Josef von Arimathea durch sein Handeln bewirkt. Der heimliche Jünger, der ängstliche, ja vielleicht der feige Josef, schafft für den Lieblingsjünger von Jesus mit dieser Tat einen Glaubensbeweis. Durch Josefs Entschlossenheit, mitten im Leid, durch sein Aufstehen auf dem Scherbenhaufen und weil Josef hier einen Schlussstrich unter seinen Kleinmut und sein heimliches Jüngersein zieht, kann Johannes an die Auferstehung Christi glauben. Auch wir sind manchmal so ängstlich, mutlos. Auch wir sind hier und da feige. Aber wie Josef können auch wir aufstehen aus Mutlosigkeit, aus verpassten Gelegenheiten, vielleicht aus einem schlechten Gewissen. Und wie Josef können wir Zeichen des Glaubens platzieren, damit andere Hoffnung, Ermutigung, ja und vielleicht Glauben finden. Gerade jetzt macht sich so viel Unsicherheit breit. Mehr denn je realisieren wir, wie unser persönliches, kleines Leben, aber auch die ganze Gesellschaft verletzlich ist und wankt. In vielem ist die Kontrolle verloren gegangen. Kein Wunder, dass auch wir manchmal mutlos und verunsichert sind. Wie gut, dass über uns ein Gott steht. Oh. Merci vielmals. Merci. Wie gut, dass über uns ein Gott steht, der uns ermutigt, der uns Sicherheit und Halt gibt. Ich lese in 2. Korinther 2, 1, 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus, denn er ist ein Vater, der uns nie verzweifeln lässt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Menschen Mut machen, die sich ebenfalls in Not befinden. 2. Korinther 1, 3. Wir können die Ermutigung weitergeben, die der Herr uns gibt. Ich denke, viel solche Ermutigung ist in den letzten Monaten hier im Chor passiert. Ich habe immer wieder gestaunt, wie ihr einander besucht habt, geholfen habt, angerufen habt, geschrieben, eingeladen, für andere gebetet, gewhatsappt und SMS geschickt habt. So viel Ermutigung. Und ja, wenn Christus unsere Quelle ist, dann können wir Zuversicht und Hoffnung an andere weitergeben, sodass wiederum Menschen Mut fassen können, eine Herausforderung anpacken können, sodass andere, wenn sie in die Höhle ihrer geplatzten Träume schauen, wie Johannes, oder vielleicht in die Leere ihres Lebens, damit sie ein Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht sehen. In der Bibel sehen wir neben geistlichen Beispielen auch sehr praktische Beispiele. Bei der Hochzeit von Kana füllen die Diener bei ihrer Alltagsarbeit die riesigen Krüge mit Wasser. Ein Auftrag, der für sie rein nichts mit Glauben zu tun hat. Aber dank ihrem Anpacken kann Jesus das Wasser zu Wein verwandeln. So, dass die Jünger, die mit Jesus am Fest sind, zum Glauben kommen. Diese Diener sind keine Glaubenshelden, aber genau wie Josef von Arimathea verhelfen sie jemandem anderen durch ihr Handeln zum Glauben. Ermutigung für andere passiert häufig einfach dann, wenn wir das Naheliegende tun. Jesus sagt in Matthäus 25, ich hatte nichts anzuziehen, ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war krank und ihr habt für mich gesorgt, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das Glas Wasser zum Beispiel. Auch Paulus erinnert uns, dass einfach das Naheliegende, das Einfache, Naheliegende zu tun. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Trauernden. Das sind keine Heldentaten, aber das ist das Richtige im richtigen Augenblick. Acht geben auf den anderen, wie Jesus auf uns Menschen Acht hat. Versuchen wir das zu tun, was Jesus getan hätte. Darum, wir, die manchmal so mutlos sind, die manchmal so heimliche Jünger sind, wir Verunsicherten, wir müssen keine Heldentaten vollbringen, aber wir können immer wieder das Naheliegende tun. Ich lese zum Schluss einen kurzen Text. Christus ist nicht mehr auf Erden. Er hat hier keine Füße, nur unsere Füße, um dem anderen entgegenzugehen. Jesus hat hier keine Lippen, nur unsere Lippen, um den Menschen von ihm zu erzählen. Jesus hat hier keine Hände, nur unsere Hände, um das Gute zu tun und die Menschen zu segnen. Christus ist nicht mehr auf Erden, aber er hat uns, um seine Liebe sichtbar zu machen. Wenn wir aufmerksam durch unsere Tage gehen, mit Jesus verbunden und auf unser Herz hören, dann können auch wir das Naheliegende tun. Wir können andere ermutigen und für sie Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht platzieren. Und so können wir Jesus ein Stück weit sichtbar machen in unserer Welt. Und wir können seine Liebe ein Stück weit spürbar machen für andere Menschen. Amen. Wir beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du ein Gott von der Ermutigung bist. Du bist der, der uns begegnet in unseren Ängsten, in unseren Nöten, in unserem Einsamsein. Und ich danke dir, dass wir das jeden Tag in Anspruch dürfen nehmen. Dein Trost, deine Ermutigung, Herr. Ich danke dir aber auch, dass du uns brauchen willst, damit wir das an andere Menschen weitergeben können, in unserem Umfeld, Herr. Keine grossen Heldentaten, aber einfach das, was nahe liegt. Das, was sich schon fast aufdrängt. Herr, ich möchte dir danken, dass du mit uns in die neue Woche kommst. Dass du unser Licht bist, unsere Zuversicht. Und dass du jedes von uns durchdrehst und durchleitest, Herr. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.